Was für eine Geschichte. Was für eine Geschichte. Ich freue mich, einzutauchen mit euch in die Geschichte aus Johannes 4. Jesus, der Friedefürst, begegnet dieser Frau am Brunnen. Und wisst ihr was? Es hat ihr Leben komplett verändert. Eine Begegnung mit Jesus kann alles verändern. Und mit dieser Erwartung wollen wir heute eintauchen in Johannes 4. Ihr dürft schon mal eure Bibel nach vorne nehmen. Und ein zweiter Punkt, der uns diese Geschichte sagt, ist: Jesus kann deinen Durst stillen. Und ich glaube auch, dass es heute Morgen passieren wird. Vielleicht bist du durstig und du darfst wissen, wir können jetzt vor Jesus kommen. Und er wird deine tiefsten Sehnsüchte erfüllen. Aber er wird dich wahrscheinlich auch herausfordern, weil es in der Geschichte auch darum geht, dass wir den Willen des Vaters tun, dort, wo wir sind. Und ich freue mich heute, die Predigt mit Ian zu machen. Gebt ihm einen warmen Applaus. Er hat eine große Fanbase da, hier vorne. Und Ian, nimm uns mit in die Textstelle Johannes 4. Ich freue mich darauf. Jesus, wir beten, dass du zu uns sprichst, durch deinen Geist, zu jedem individuell einzeln. Und wir sehnen uns nach einer Begegnung mit dir. Und wir brauchen dieses Wasser. Und wir wollen auf deinen Geist hören und gehorsam das tun, was du uns sagst. Amen.
So, nice. Ja, genau, heute wird es um Johannes Kapitel 4 gehen, Verse 1 bis 42. Ja, ich werde im ersten Teil einfach mal durch den Text gehen, zwischendurch ein bisschen das sagen, was mir aufgefallen ist, so die Gedanken, die ich hatte. Genau. Ja, die Bibel haben, können es auch mitlesen. Genau. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Genau, Jesus war da auf dem Weg wieder nach Galiläa, genau. Und es steht, er musste durch Samarien gehen. Das ist noch interessant, weil das musste, das war kein geografisches. Die Juden zu dieser Zeit gingen meistens durch das Jordantal und vermieden Samaria, weil da eine Feindschaft herrschte, genau zwischen den Juden und den Samariten. Aber Jesus hatte irgendwie den Eindruck, oder es war Gottes Wille, dass er durch Samaria ging. Genau, dazu später noch mehr. Da kam er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe beim Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Dort war Jakobs Brunnen. Weil Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie bittest du mich, um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samariten. Genau, die Juden verkehren nicht mit den Samariten. Das ist sehr interessant. Ich habe da mal den historischen Kontext ein bisschen angeschaut. Diese Spaltung geht zurück bis zu nach Salomos Tod direkt, wo sich das Nordreich und das Südreich von Israel gespaltet hat. Das Nordreich Israel mit Samaria als Hauptstadt und das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem, genau. Später wurde dann das Nordreich von den Assyrern erobert und viele von den dort lebenden Israeliten wurden deportiert und diejenigen, die zurückblieben, vermischen sich dann mit den heidnischen Völkern auch von den Göttern her und allem Möglichen, genau. Und die Juden sahen das einfach als Verunreinigung des Glaubens an und akzeptierten so die Samariter nicht mehr als wahre Juden, genau. Die Samariter bauten auch einen eigenen Tempel auf dem Berg Garizim und erkannten Jerusalem nicht mehr als den einzigen legitimen Anbetungsort an. Das widersprach natürlich den Juden. Sie akzeptierten auch nur die 5 Bücher der Tora, also die Mosebücher, und die Juden halt die ganze Tanach mit den Schriften der Propheten noch. Und irgendwann zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, irgendwann zur Zeit des Makkabäeraufstands, kam auch der jüdische Herrscher Johannes Hyrkanus I. und zerstörte den Tempel der dort lebenden Samariter. Genau, das vertiefte die Feindschaft noch einmal mehr. Genau, die Juden betrachteten die Samariter einfach im Allgemeinen als Verräter und Heiden. Sie galten nicht als richtige Israeliten und sie wurden auch vom Tempel in Jerusalem einfach ausgeschlossen. Umgekehrt lehnten auch die Samariter die jüdische Führung ab und machten so ihr eigenes Ding halt in Samaria, genau. Der jüdische Historiker Flavius Josephus schrieb auch von den gewaltsamen Konflikten zwischen den Juden und den Samaritern, zum Beispiel zur Zeit eigentlich direkt vor Jesus gingen manchmal jüdische Pilger nach Jerusalem und gingen durch Samaria und wurden dort von Samaritern überfallen auch oft. Die Juden suchen danach natürlich Vergeltung und wollen sich rächen und der Konflikt ist auf einmal so fest ausgeartet, dass dann schließlich auch sogar die Römer einschreiten mussten, genau. Die Samariter provozierten die Juden auch damit, dass sie manchmal in den Tempel gingen nach Jerusalem, sich heimlich reinschlichen und so Menschenknochen mitbrachten, um einfach als Provokation den Tempel zu verunreinigen. Ja, genau, das war nicht so die beste Aktion von ihnen. Genau. Es war also eine ziemliche Spannung zwischen den Juden und den Samaritern. Das ist jetzt noch mehr ersichtlich. Und ja, es ist noch etwas erstaunlicher, worauf sich Jesus da eingelassen hat, dass er einfach zu den Samaritern ging, genau. Es steht auch, dass die samaritische Frau, die Jesus begegnet ist, die ging am Mittag, ging sie Wasser holen, das war damals nicht üblich, normalerweise ging man am Morgen oder am Abend, aber wie wir später lesen, der Ruf der Frau war nicht gerade der beste, wegen ihrer Vergangenheit und wahrscheinlich ging sie einfach am Mittag, um nicht gesehen zu werden und die anderen zu vermeiden, um einfach die, ja man kennt es, die urteilenden Blicke und das Ganze, dem aus dem Weg zu gehen. Genau. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser zu geben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, hast du kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat? Er und seine Söhne und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Da sprach die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. So. Genau. Jesus sprach natürlich nicht über Wasser, wie wir es kennen, so wie das hier genau. Das verstand aber die Samariterin noch nicht, worum es genau ging. Jesus greift hier die Tatsache auf, dass in uns allen, in den Menschen, einfach ein Durst ist, nicht der Durst, den wir haben, wenn wir Wasser trinken wollen, sondern der seelische Durst nach kompletter Annahme, nach Erfüllung, eben etwas, das nur Jesus geben kann mit dem Heiligen Geist, genau. Das lebendige Wasser, von dem Jesus hier spricht, ist einfach das neue Leben, das man bekommt, wenn man wiedergeboren wird. Und genau, der Heilige Geist, der kommt und dich erfüllt. Genau. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komme hierher. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht ein Mann, du hast die Wahrheit gesprochen. Oh, das ist wahrscheinlich ein ziemlicher Schlag für die Frau, wenn jemand dich einfach so mit deiner Lebensgeschichte konfrontiert, der eigentlich gar nichts davon wissen sollte. Ja, das ist wirklich ein krasses Wort der Erkenntnis, das Jesus da hatte. Und er zeigt damit auch, ja, wie vorhin erwähnt, wie diese Frau versucht hat, diesen inneren Durst zu stillen, aber halt in diesem Fall einfach mit Männern und dem Ganzen. Genau. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, die Stunde kommt, da werdet ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Genau, durch das, was er jetzt gesagt hat, merkt die Frau natürlich, dass er irgendwie ein Prophet sein muss oder so, nach ihrem Weltbild. Plötzlich wechselt sie aber das Thema und spricht den Zwiespalt wieder zwischen den Juden und den Samaritern an, den beiden heiligen Orten. Und Jesus enthüllt dann ja, die Erfüllung des Ganzen, dass es irgendwann keine Rolle mehr spielen wird oder schon zu dieser Zeit eigentlich schon keine Rolle spielen wird, wo angebetet wird, weil die Leute in Geist und Wahrheit anbeten werden. Genau. Trotzdem sagt er irgendwie explizit, dass das Heil aus den Juden kommen wird. Ja, stimmt auch, er kommt halt aus den Juden, genau. Die Juden kennen auch den, den sie anbeten, weil sie eben das erwählte Volk sind, genau. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn er kommt, wird er alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Inzwischen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand: Was willst du oder warum redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und sprach zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist dieser nicht der Christus? Da gingen sie aus der Stadt und kamen zu ihm. Genau, die Frau wusste natürlich von den Prophezeiungen auf den Messias auch schon, auch wenn sie nur die Tora hatten, genau, da wurde auch schon auf den Messias hingedeutet. Ja, und plötzlich stand er vor ihr und gab sich ihr zu erkennen. Da rannte die Frau natürlich unbedingt in die Stadt und wollte es allen erzählen. Ja, und plötzlich spielt auch ihr schlechter Ruf keine Rolle mehr, weil es etwas Wichtigeres für sie gibt als ihre Vergangenheit, genau. Inzwischen baten ihn die Jünger, und zwar sagten sie: Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger untereinander: Hat ihm jemand etwas zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollende. Sagt ihr nicht: Es sind noch 4 Monate und dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch: Hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, dass sie schon weiß zur Ernte. Hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, dass sie schon weiß zur Ernte sind. Und der Erntearbeiter empfängt Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, damit der Sämann und der Erntearbeiter sich zusammen freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr: Der eine sät, der andere erntet. Ich aber habe zu euch gesagt, ich habe euch gesandt zu ernten, was ihr nicht bearbeitet habt. Andere haben die Arbeit getan und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Genau, darauf wird dann Kregel weiter eingehen. Genau, die Jünger checken das natürlich nicht genau, was seine Speise ist, den Willen des Vaters zu tun. Genau, und er spricht noch von der reifen geistlichen Ernte. Genau, danach von Kregel mehr. Viele von den Samaritern aus jener Stadt glaubten an ihn wegen des Wortes der Frau, die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort 2 Tage, und noch viele mehr glaubten wegen seines Wortes. Und sie sprachen zu der Frau: Wir haben nun nicht mehr wegen deiner Rede, denn wir glauben nun nicht mehr wegen deiner Rede, denn wir haben ihn selbst gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Genau, die Samariter, die glauben natürlich dann alle, und Jesus blieb noch ein paar Tage bei ihnen und lehrte ihn. Ja, mir sind in diesem Text eigentlich so 3 Kernpunkte noch aufgefallen. Und zwar der erste ist, dass Jesus einfach Barrieren überwindet. Er durchbricht kulturelle, moralische und auch religiöse Barrieren, genau. Als erstes natürlich zwischen den Juden und den Samaritern. Ja, das ist krass revolutionär, wie er da einfach zu der hingegangen ist und einfach, als wäre sie ein normaler Mensch, sie angesprochen hat. Hat man damals nicht so oft angetroffen. Genau. Und auch, dass er auf eine Frau zuging, war damals alles andere als normal. Die Männer sprachen damals nicht die Frauen an, geschweige denn ein Rabbi. Genau. Und obwohl er weiß, was die Frau für eine Vergangenheit hat mit den vielen Männern, geht er auf sie zu, liebend, und bietet ihr ein neues Leben an. Genau. Der zweite Punkt ist so, das ist mir vorhin gerade aufgefallen, diese Bekehrung der Samariterin, irgendwie sind mir da die 4 Punkte in den Sinn gekommen, die kennen wir ja wahrscheinlich alle. Genau, Jesus geht als erstes einmal liebend auf sie zu. Er liebt diese Frau, er liebt die Menschen. Er geht auf sie zu, ohne auf ihre Vergangenheit zu achten, ohne sie zu verurteilen. Aber dann als zweites, natürlich kommt ihre tiefe Sündenerkenntnis, wo er ihr sagt: Ja, du hast das und das und das und das gemacht. Genau, was sie auch realisiert: Ja, ich bin nicht würdig, dass der Messias mit mir redet, wie wir vorhin gesehen haben. Genau. Danach zeigt er ihr, dass er der Christus ist, dass sie ein neues Leben haben kann durch ihn. Und ja, genau. Und der vierte Punkt, einfach diese Entscheidung von ihr, dass sie weitergeht in die Stadt und einfach den Leuten davon erzählt, dass der Messias da ist und dass die Rettung der Welt gekommen ist. Genau. Auch das Bild vom alten Wasserkrug finde ich spannend. Sie hat ihn einfach liegen lassen und rennt in die Stadt. Und das ist irgendwie so, ja, sie ist gekommen, um Wasser zu holen. Und ja, geht in die Stadt zurück, aber sie hat das Wasser nicht vergessen, sondern sie hat jetzt einfach lebendiges Wasser in sich, das sie in die Stadt bringt, genau. Ja, und das Ganze hat mich irgendwie auch an meine eigene Geschichte erinnert. Ja, dieser Durst, der gestillt werden musste, das war auch in meiner Vergangenheit, habe ich das so erlebt, dass ich einfach dieses Wasser gesucht habe in anderen Menschen, in was weiß was, Ausgang, das Ganze, die ganze Geschichte. Und wie dann einfach, ich habe dann einfach gemerkt, irgendwann, ja, dass einfach nur Jesus diese Erfüllung geben kann. Und seither, ja, darf ich mit dem lebendigen Wasser sein. Und das ist wirklich so viel besser als all diese Fälschungen, die es in der Welt gibt. Genau.
Einfach berührend zu sehen, die Geschichte von Ian, aber auch die Geschichte dieser Frau, oder? Sie kommt ausgestoßen, ausgegrenzt und eine Begegnung mit Jesus verändert ihr Leben komplett. Zuerst hat sie es nicht gecheckt, als Jesus ihr das Wasser anbieten will. Ja, was willst du mir da geben? Ja, gib mir doch von diesem Wasser, dann muss ich nicht mehr hierher kommen. Und irgendwo ist da was passiert. Und schlussendlich, ich bin mir überzeugt, sie hatte eine Verwandlung durchgemacht. Die ausgegrenzte Person wird zur Zeugin und die Menschen glaubten auf ihr Wort hin. Ich finde das so begeisternd. Und wisst ihr was? Wir träumen davon, dass sich diese Geschichten multiplizieren. Dass wir noch mehr sehen dürfen, wie Menschen Jesus begegnen, das lebendige Wasser aufnehmen und ihr Leben transformiert und verwandelt wird und wieder andere, eine ganze Stadt zum Glauben kam. Und ich glaube, ein Schlüssel in dieser Geschichte ist, dass Jesus den Willen des Vaters tat. Er ging durch Samaria. Er hätte auch, vielleicht wäre es für ihn auch bequemer gewesen, den Umweg zu machen und zu sagen, meinen Feinden will ich nicht begegnen. Aber es wird so deutlich schon in Vers 34, wie Ian auch gesagt hat, dass er durch Samarien reisen musste. Ich bin überzeugt, dass ja, der Heilige Geist oder die Beziehung zum Vater, die er immer wieder hatte und pflegte, ihm sagte, hey, du gehst jetzt an diesen Brunnen. Und dann die Aussage in Vers 4, 34, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollendete sein Werk. Und der Wille des Vaters war diese Schranke, diese Barriere der Samaritaner, und auch gegenüber von Frauen zu überwinden. Und so musste er dort durchreisen. Und wenn wir so im ganzen Johannesevangelium hinschauen, merken wir, dass das wirklich ein Schlüssel war für Jesus. Es gibt so viele Stellen, zum Beispiel auch Johannes 6, 38 oder auch in Johannes 5. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Wille tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Geht es dir in deinem Leben an erster Stelle um deinen Willen oder um den Willen des Vaters? Oder von Johannes 5, 30 sagt Jesus, der Sohn Gottes, 100% Gott, 100% Mensch, von mir selbst aus kann ich nichts tun. Auch dann, wenn ich urteile, höre ich auf den Vater. Und mein Urteil ist gerecht, weil es mir nicht um meinen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Handelst du aus dieser Kraft von oben oder aus deiner eigenen Kraft? Hörst du den Vater und redest du das, was er dir sagt, oder laben wir einfach sinnlos herum? Wir sollen auch den Willen des Vaters leben dort, wo wir sind. In deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz, überall. Wisst ihr, Jesus kam auf diese Erde, um uns den Vater im Himmel zu offenbaren. Aber nach seinem Tod und der Auferstehung ging er zurück zum Vater und sagte, ja, jetzt seid ihr dran. Ich habe mein Werk vollendet. Ich habe das getan, was er mir gesagt hat. Und Johannes 20, 21, wir werden dann später in dieser Serie noch darauf kommen, sagt Jesus dann, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und ich sehe in dieser Geschichte eine starke Aufforderung auch an dich oder allgemein im Johannesevangelium, dass wir diesem Auftrag nachjagen sollen, den Willen des Vaters zu tun, hier, jetzt, heute, morgen und jeden Tag, damit Menschen so Begegnungen mit Jesus machen können am Brunnen. Und ich möchte euch drei Schlüssel mitgeben, die wir, glaube ich, von Jesus lernen können, um den Willen des Vaters zu tun. Und der erste Punkt ist, dass wir unser Mindset verändern müssen. Gott ist am Wirken. Jesus sagt, ich greife da etwas vor, in Johannes 5, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken. Und weil er wirkt, wirke auch ich. Also der Vater ist jetzt am Wirken, heute, hier, am Morgen, jeden Tag. Es ist nicht aus deiner Kraft, sondern weil der Vater schon am Werk ist. Und er will mit dir arbeiten. Ich finde, der Song Waymaker bringt dich sehr gut auf den Punkt. Er ist immer am Arbeiten. Er hält seine Versprechungen. Auch wenn ich es nicht sehe, ist Gott am Werk. Auch wenn ich es nicht fühle, ist Gott am Werk. Auch wenn ich es irgendwie gerade nicht Bock drauf habe, ist Gott am Werk. Wisst ihr was? Jesus kam an diesen Brunnen. Er hatte Hunger. Es war heiß. Er war müde. Aber er wusste, der Vater ist am Wirken und ich muss dieser Frau begegnen. Trotz Müdigkeit, trotz Hunger, trotz Hitze tat er den Willen des Vaters. Und das ist eine Herausforderung. Wie oft sage ich in meinem Leben, ja, ich bin müde. Jetzt gerade nicht. Nein, sicher nicht direkt in dieses Gebiet. Nein, sicher nicht zu dieser Person. Das könnte schwierig werden, das könnte Konflikte bedeuten. Aber er hat es trotzdem gemacht. Aber ich glaube, uns das Mindset, durchs Leben zu gehen mit dem Wissen, Gott ist am Wirken, das entspannt so vieles. Und ich möchte überall, wo ich hingehe, mit dieser Perspektive, Vater, der Vater im Himmel ist jetzt am Wirken, auch heute Morgen hier, aber auch in meiner Familie, auch wenn ich im Auto fahren bin, er ist immer am Werk. Und deshalb dürfen wir mit ihm zusammenarbeiten und wirken. Das Zweite ist, im Unterbruch liegt der Durchbruch. Jesus ließ sich unterbrechen. Ich bin mir sicher, der wäre auch lieber mit den Jüngern in die Stadt gegangen, einen Falafel durch im Essen. Ich denke, also es war doch doof, oder? Das war doch ein Fest. Komm, wir gehen in die Stadt, Dürüm essen, Falafel, Hummus. Er hatte ja Hunger. Aber nein, er ließ sich unterbrechen. Und diese Unterbrechung führte zu einem Durchbruch. Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder unterbrechen lassen. Und im Unterbruch liegt der Durchbruch. Und wenn wir das Leben von Jesus studieren und anschauen, sehen wir, wie er sich enorm viel, enorm oft, für längere Zeiten auch einerseits, zurückgezogen hat, um mit dem Vater im Himmel zu kommunizieren. Das war eben der Ort, da empfing er den Auftrag, eben mitten durch Samaria zu gehen. Hast du so einen Moment in deinem Leben, wo du dich zurückziehst, um mit dem Vater zu kommunizieren, die Zeit mit dem Vater zu verbringen? Und heute Morgen ist so eine Zeit. Ich möchte euch gratulieren, sehr schön seid ihr da. Jetzt ist Zeit mit dem Vater. Und ich glaube, dass aus dieser Nähe, nahe am Herz des Vaters zu sein, da kommt Kraft, da kommt Weisheit, da kommt Führung, da zeigt er dir die nächsten Schritte auf, die du gehen kommst, damit solche Begegnungen real werden und Menschenleben verändert werden. Aber ich glaube, es sind nicht nur so diese Rückzugmomente. Wir brauchen die, unsere Gesellschaft braucht die dringend. Rückzug, zur Ruhe kommen. Und dann merkt man, wie laut der Lärm des Alltags ist, wenn man mal aufs Sofa hockt. Und dann braucht es Zeit, bis diese Geräusche, das Nadel ausschalten, bis man irgendwo zur Ruhe kommt. Indem man betet, indem man einfach mal still ist, indem wir auf Jesus hören, indem wir in dem Wort Gottes lesen und ihn hören, was der Heilige Geist uns sagen will. Aber ich glaube, das ist ein Teil der Jesus-Nachfolge, dieser Rückzugort. Und der andere Teil ist, im Alltag uns zu unterbrechen, so 20 Sekunden Unterbrechung. Vater im Himmel, was bist du jetzt hier am Wirken? Vater im Himmel, was soll ich jetzt tun oder was soll ich nicht tun? Vater im Himmel, wie soll ich reagieren? Vater im Himmel, ist es richtig, wenn ich das mache? Ich glaube, wir müssen lernen, uns zu unterbrechen im Alltag und so diese kurzen Momente zu nutzen. Vater im Himmel, soll ich jetzt für diese Person beten oder nicht? Oder vielleicht viel besser, Vater im Himmel, was bist du am Wirken jetzt hier unter uns? Und ich glaube, das ist so kraftvoll, wenn wir so geistgeleitet durchs Leben gehen. Und ich habe so oft erlebt, wie dann so Momente passieren, wo Menschenleben verändert werden und sie dann sagen, hey, das kann nichts anderes sein als Gott, wie diese Frau. Erst auf das Wort der Erkenntnis nimmt die Geschichte eine Wende. Weil etwas gesagt wurde, was niemand wissen konnte. Und ich glaube, wenn wir uns so kurz unterbrechen lassen und auf diese Stimme des Heiligen Geistes hören, und das ist auch der nächste Punkt, der Schlüssel, um den Willen des Vaters zu tun, zu wissen, hey, Gott spricht zu dir. Du hörst die Stimme des Vaters durch den Heiligen Geist. Meine Schafe hören meine Stimme. Johannes 10, 27. Und der Heilige Geist offenbart dir Gottes Gedanken. Aber wir müssen hinhören, um diese Gedanken zu empfangen. Es ist wie zu diesem Brunnen zu kommen und kurz zu fragen, was soll ich empfangen? Unser leeres Glas vielleicht hinzunehmen und einzutauchen und einen Schluck Wasser, super fruttig Wasser zu nehmen. Das Wasser damals war sicher nicht so gut wie dieses hier. Das war nämlich so ein Sickerbrunnen und nicht fließendes Wasser. Aber Jesus sagt übrigens, ich gebe euch fließendes Wasser. Aber kurz zu fragen, was sagst du jetzt zu mir? Einer meiner Lieblingsverse, oder die ich so stark finde, 1. Korinther 2, 10 bis 12 steht, uns hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles, er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. So wie jeder Mensch nur ganz alleine weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern diesen Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Also der Heilige Geist, lesen wir hier, er offenbart uns Gottes Gedanken und wir haben Zugang zu Gottes Gedanken. Und wir müssen diese Gottes Gedanken empfangen, einerseits für unser Leben selbst. Das ist so wohltuend, das ist so erfrischend, auch durch das Wort Gottes zu erfahren, wer wir sind in ihm, aber auch die spezifischen Gedanken Gottes für unser Leben, was wir eben tun oder nicht tun sollen. Und dort dürfen wir wissen, dass dieser Heilige Geist, dieser Jesus-Stellvertreter hier auf Erden, dieser Helfer, dieser Paraklet, dieser Beistand, immer mit uns ist, einfach unsichtbar. Und so lasst uns immer wieder unterbrechen und solche Durchbruchmomente haben, damit solche Begegnungen passieren. Und ich finde es so spannend, wir müssen neu lernen, auf Gottes Stimme zu hören und gehorsam danach zu handeln. Und wir sehen hier das Wort der Erkenntnis, dieses prophetische Wort, diese Stimme vom Vater war so kraftvoll. Und die Kraft der Worte der Erkenntnis kommt hier so ausdrücklich zum Ausdruck. Einfach ihr Leben wurde verändert. Es war wie eine Wende in der Geschichte. Und wir haben jetzt ja schon im Johannes-Evangelium gelesen, im ersten Kapitel war auch so ein Moment, als Jesus genau das Gleiche machte. Er hörte nämlich über Nathanael. Zuerst sagte er ihm, ihr erinnert euch, ich glaube, Tina hat darüber gepredigt, seht, da kommt ein wahrer Israelit. Das konnte man noch so wissen, so, das war jetzt nicht so höchst prophetisch. Aber dann sagte er, schon bevor ich dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich unter dem Feigenbaum. Also dieser Nathanael, Johannes 1, Vers 45 bis 48, könnt ihr es nachlesen, hatte irgendwo etwas, ein Erlebnis unter diesem Feigenbaum. Ähnlich wie bei der Frau am Brunnen, als Jesus sagte, hey, 5 Männer hast du gehabt. Und die Geschichte nahm eine Wende. Die Menschenleben wurden verändert. Und ich möchte euch heute wirklich auch herausfordern, mutig euch zu unterbrechen lassen im Alltag, auf diese sensiblen Stimmen des Heiligen Geistes zu hören und diese Worte, die Jesus euch aufs Herz legt, Menschen zuzusprechen. Und ich glaube, da ist so ein Schlüssel und eine Kraft. Weil wenn das Menschen erleben, sagen sie einfach oft, hey, wow, was war das? Du kannst das nicht wissen. Da muss ein Gott dahinter stecken. Da muss etwas Größeres da sein. Und ich möchte euch heute auch ermutigen, ihr sollt euch um solche Worte, um das Reden von Jesus oder von Gott kümmern. 1. Korinther 14,1 sagt, strebt danach, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Kurz, was ist denn der Unterschied, wenn wir in dieses Thema ein bisschen eintauchen, zwischen einem Wort der Erkenntnis und einem prophetischen Wort? Es ist eigentlich eine ähnliche Richtung, aber ein prophetisches Wort grundsätzlich schon mal soll ermutigen, aufbauen oder Trost spenden, nach 1. Korinther 14,3. Aber ein prophetisches Wort betrifft meistens irgendeine Situation in der Zukunft und gibt wie eine göttliche Perspektive auf diese Situation. Das Wort der Erkenntnis offenbart irgendetwas von dieser Person, vielleicht oftmals in der Vergangenheit, wie bei der Frau am Brunnen. Hey, du hast 5 Männer gehabt und Jesus konnte es nicht wissen. Und so, das ist so ein bisschen der Unterschied. Es geht dann wirklich oftmals in eine Zukunft oder gegenwärtige Situation. Und das hat so eine Kraft, wenn wir diese Gedanken oder diese Worte oder diese prophetischen Worte auch anwenden in unserem Alltag. Aber wir müssen hinhören. Ich möchte euch kurz ja auch praktisch hineinnehmen, wie ich das persönlich erlebe. So, wie können wir denn Gottes Stimme oder diese prophetischen Worte oder vielleicht diese Worte der Erkenntnis erkennen, damit es zu solchen Begegnungen und Veränderungen kommt? Das eine, wie Gott zu mir immer wieder spricht und wahrscheinlich zu euch auch, ist durch innere Bilder. Stellt euch mal einen orangen Gorilla auf der Skipiste vor. Innerlich so. Habt ihr das Bild? Oder? Irgendwo funktioniert das, dass du innerlich ein Bild hast. Und so spricht Gott oft innerlich durch ein Bild zu dir. Ich hatte mal eine Begegnung, da war eine Frau und ich habe für sie gebetet und ich habe die Frau vorher noch nie gesehen. Ich sprach zu ihr dann, hey, ich sehe dich in diesem innerlichen Bild auf einer Alp, auf einer Wiese, so wie Heidi auf der Alp. Genau so habe ich es gesagt. Und ich empfinde, dass du so Momente hattest, und jetzt empfinde ich, dass es Personen gibt, die das hier auch schon hatten, Momente der Freiheit als Kind hattest. Und du träumst eigentlich in deinem Leben davor, wieder solche Momente zu haben der Freiheit. Sagt dir das etwas? Verbindest du etwas mit diesem Bild? Und dann sagte sie, wieso weißt du das? Als Kind war für mich das Schönste, immer wieder auf der Alp zu sein und diese Freiheit zu erleben. Und ich wünsche mir neu wieder diese Freiheit. Und wisst ihr, wenn das passiert, gibt es so verändernde Momente. Und die sagte dann, wie kannst du das wissen? Und ich sagte dann, hey, da ist dieser Vater im Himmel, der dich kennt, der dich liebt. Und ihr Leben wurde verändert. Oder Gott ist immer noch dran, ihr Leben zu verändern. Also so durch innere Bilder. Oder dann auch durch Gedanken. Frag Gott mal nach einem Bibelvers. Und dann kommen dir irgendwo wie Zahlen oder nach einem Geburtsdatum. Hast du es innerlich irgendwie so? Dann muss man es immer auch prüfen. Ich sage euch noch ein paar Sachen zum Prüfen. Aber ich habe auch mal zu einem jungen Mann gesprochen und gesagt, hey, ich empfinde an diesem Datum, hast du etwas Schwieriges, Schlimmes erlebt oder hast du Geburtstag an diesem, an diesem Tag? Und er sagt, nein, sagt mir nichts. Und dann war es spannend, hatten wir aufgrund dieser Begegnung eine längere Zeit gesprochen und er hat dann wirklich stark Gott erlebt auch. Und es war wirklich crazy. Und am Schluss sagte dieser Mann, hey, weißt du was, das Datum, das du gesagt hast, ich glaube, das ist das Datum, an dem sich meine Eltern getrennt haben. Und er hatte eine Begegnung mit Jesus und es hat sein Leben verändert. Und Gott ist immer noch dran, sein Leben zu verändern. Also durch die Gedanken, durch so Impulse oder das Dritte, was ich auch oft erlebe, ist so, ich sehe so Situationen im Alltag. Ich war da mal auf dem Weg zu einer Predigt an einem Sonntagmorgen und dann überholte ich einen Pferdeanhänger. So, ganz, ganz normal überholt und ich dachte so, wow, Gott will mit diesem Pferdeanhänger zu jemandem sprechen an diesem Morgen. Und ich habe dann gedacht, okay, so irgendwo, es war wie so ein Rennpferdeanhänger und dachte so, das Pferd ist eingeschlossen und sollte losrennen, aber da ist jemand irgendwie gefangen. Ich dachte, das muss auch eine Person sein, die Bezug hat zu Pferden, oder? Ist ja logisch, oder? Sonst, ja, passt das Bild nicht, oder? Und dann ging ich in diese Gemeinde und habe am Schluss dieses Bild geteilt, dass ich glaube, dass eine Person da ist, die so wie ein Pferd eingesperrt in diesem Pferdeanhänger ist und eigentlich weiß oder die Berufung hat zu rennen und nicht dort eingesperrt zu sein. Wenn es diese Person betrifft, die soll dann nachher zu mir kommen. Und dann kam diese Person und sagte, ja, das hat mich absolut angesprochen. Ich fühle mich genauso eingesperrt und möchte schon lange losrennen, aber irgendwie bin ich gefangen. Und dann fragte ich mal so, ja, aber hast du irgendeinen Bezug zu Pferden? Und dann sagt er, ja, ich heiße Philipp und Philipp bedeutet der Pferdeliebhaber. So ist Gott. So ist Gott. Und das können wir nicht aus uns tun, sondern das muss der Heilige Geist bewirken. Und du hörst seine Stimme. Die Band darf nach vorne kommen. Und ich wünsche mir und ich träume davon, dass wir das noch mehr erleben in unserem Alltag. Dass wir uns unterbrechen lassen und so zu Durchbruchmomenten kommen. Und Menschenleben verändert werden. Ganz kurz, wichtig ist immer, es ist mir wichtig zu betonen, wenn wir auf Gott hören, müssen wir das immer wieder prüfen, was wir gehört haben. Prüfe es mit dem Wort Gottes. Das, wo Gott dir ins Ohr flüstert durch den Heiligen Geist, wird niemals dem Wort Gottes der Bibel widersprechen. Das ist der erste Prüfstein. Das zweite ist, wie schon gesagt, die Bibelstelle aus 1. Korinther 14, 13. Ist es auferbauend, ist es ermutigend oder spendet es Trost? Und das dritte ist, empfangst du irgendwie Frieden darüber, das weiterzugeben? Und lasst uns in diesen laufen, auch hier in der Gemeinde. Wer möchte gerne ein prophetisches Wort? Hände hoch. Also, viel zu viele, um dass ich euch jetzt allen prophetisch dienen könnte. Also das heißt, wir müssen hier eine Kultur leben, wo wir mehr auf Gott hören und dann einander prophetisch ermutigen. Und das wollen wir auch dann in einem nächsten Teil sicher auch machen, einfach voll entspannt auf Gott hören. Wir müssen das nicht erzwingen. Hinhören, fragen, hast du mir etwas zu sagen für mich oder für eine Person? Ja, nein, vielleicht. Oder empfindest du etwas? Das darf nicht erzwungen werden. Aber wenn du so einen Impuls, so ein Bild hast, gib es weiter. Es kann so viel verändern. Hier, aber auch in deinem Alltag, dort, wo du bist. Und ich sage dir, wenn du dort mutig bist, wirst du viel mehr Durchbrucherlebnisse machen, weil wir vielleicht einen Schritt aufs Wasser gehen, uns Mut kostet. Ich bin dann jeweils auch, oh, das kannst du jetzt nicht sagen, aber dann erlebst du, wie Menschenleben verändert werden und das ist das, wovon wir träumen. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke vielmal für diese wunderbare Geschichte, die wir gelesen haben, gehört haben, dass du die Quelle von lebendigem Wasser bist. Und ich bete jetzt, dass du uns so richtig neu erfüllst mit deinem Geist, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit dem, was wir brauchen. Wir kommen vor dir und trinken. Danke, dass eine Begegnung mit dir alles verändern kann, auch in Situationen, die schwierig sind. Begegne du uns, begegne du den Menschen in unserem Umfeld und danke, dass du uns dafür gebrauchen wirst. Damit, wie in der Geschichte, plötzlich viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihnen Jesus bezeugt, auf ihr Wort hin. Dass wir Zeugen sein können und deine Worte, deine Gedanken, dein Evangelium weitergeben können und Menschen zum Glauben an dich kommen und wirklich ihr Durst, ihr geistlicher, ihr innerer Durst gestillt wird und sie Freiheit erleben dürfen, weil du sie frei machst, weil du ihnen ihre Sünden vergibst und ihnen den Zugang schenkst wieder zu dir. Amen.